Hallo Podcast, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen, Freunde des Fußballs, nach DFB-Pokal frisch am Schwitzen. Unter anderem mit Ahmed, Niklas und Erik. Willkommen im Gerichtssaal, denn... Es war sehr spannend, VfB Stuttgart-Spiel gegen Eintracht Frankfurt, und wir haben mächtig diskutiert, ob es ein Elfmeter war oder nicht. Aber das wird natürlich nicht das einzige Thema dieser Woche sein. Wir werden natürlich auch das andere, sage ich mal, aus Sicht der Freiburger bittere Spiel betrachten, die in einer Halbzeit komplett hops genommen worden sind von den Bullen, die jetzt im Finale gegen Eintracht Frankfurt stehen. Also, ja, wenigstens kann man am Ende sagen, Duell auf Augenhöhe. Wenn es jetzt der VfB geworden ist, weiß nicht, dann wäre das schon so ein bisschen einseitig gewesen, wo man sagen kann, alles klar, er bleibt sich Favorit, die holen das Ding. Also, Glück im Unglück, so nach dem Motto für die Stuttgarter. Wir werden dann natürlich auch den VAR, also das ist ganz wichtig, da würde mich freuen, gewisse Sichtweise von Erik, als aber auch Niklas, von mir, bezüglich des Handspiels, ja, potenziellen Handspiels, des Frankfurter Abwehrspielers, der hinter Kerasi quasi den Ball an den Arm angeschossen bekommen hat, Elfmeter ja oder nein, Schiedsrichter hat sich das angeschaut, muss ich auch aber sagen, wie Erik es gesagt hat, positiv, weil er schaut sich deswegen an. Stell dir vor, er hätte abgepfiffen und sagt, ja, nee, ist nix, und dann kriegen wir so eine fucking Entschuldigung. Wie wenn so deine Freundin irgendwie so per WhatsApp so ein Video schickst. Es tut mir leid, ich habe eine falsche Entscheidung gemacht. Das war so das Gefühl, die letzte falsche Entscheidung, wo dann der eine Schiedsrichter sich nochmal online geäußert hat. Also sowas braucht man nicht. Aber international tut sich auch was. Ganz, ganz wichtig. Lionel Messi, der wird Paris Saint-Germain auf jeden Fall verlassen. Die Pariser Fans drehen gerade komplett durch. Ich habe schon gesehen, wie die gegen Messi vorm Stadion geschrien haben. Aber die sind auch vor Neymars ausgegangen und schreien Neymar out. Also ja, bei denen dreht sich es gerade komplett durch. Und ich denke, vielleicht geht sogar Kylian Mbappé. Also sehen wir komplett Ausverkauf der Sturmoffensive von Paris Saint-Germain, ja oder nein? Das nach einem kleinen Pokal-Recap. Und wir haben euch versprochen, Tabellenrechner wird angeschmissen. Hab schon noch offen bei mir im Hintergrund.
Ich
den
auch,
31. Ja. Spieltag. Genau, unter anderem Hertha VfB Stuttgart, Werder Bremen gegen Bayern. Dortmund-Wolfsburg, sehr, sehr interessant. Da jetzt quasi im Duell mit Bayern-Dortmund. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia.
Ja.
Wer wird deutscher Meister? Borussia BVB. Hey,
nicht.
Aber, und weiter Abstiegskampf geht's. Mein Schalke. Auch ziemlich interessant, Schalke, glaube ich, hätte Niklas selber nicht gedacht, dass die da so komplett durchdrehen und zurückkommen. Haben einiges für euch vorbereitet. Ich würde sagen, let's go. Da wir jetzt gerade so frisch im Thema sind, noch die Szenen im Kopf haben und uns nicht noch lange, lange erinnern müssen, wie denn was wo war. Kurz Rückblick. Also, VfB Stuttgart, erste Halbzeit, schießt es 1-0. Haben auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Für mich ist der eine oder andere etwas blöd in den Zweikampf gegangen, deswegen auch diese Verletzung von Mavropanos. Also du verlierst den Ball in der Hälfte der Frankfurter fast am 16er bei dir. Warum willst du so reingehen? Das sind halt so bittere Sachen. Außerdem auch so, ja, ich weiß, Halbfinale, du stehst kurz vorm Aus, aber sowas brauchst du nicht. Sosa, diese letzten Minuten, die haben das 3-2 zum Schluss geschossen. Weißt du, du musst professionell bleiben, du musst bis zur letzten Minute kämpfen müssen. Und wer weiß, vielleicht hätte Sosa sogar mit seinen fucking Flanken irgendwie den VfB Stuttgart am Ende helfen können. Somit war es am Ende nur Führig auf links, der versucht hat, irgendwas zu machen. Dann ging es raus und ich denke, das, was halt alle erwartet haben. Frankfurt hat echt viel zu wenig gemacht, man ist mehr gewohnt und die haben es dann halt eiskalt gezeigt und Hut ab, wirklich, wie die das gemacht haben. 3-2 am Ende, meiner Meinung nach, verdient. Aber jetzt das große Thema. Elfmeter oder nicht, dass sowas auch immer, ich habe es in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, wirklich in den letzten Minuten eines Spiels passiert. Das ist so wie, ja, so ein gut geschriebenes Skript für einen Film, gegen Ende nochmal Diskussionsbedarf. Nicht nur einfach abpfeifen und sagen, alles klar, Frankfurt hat es verdient, sondern war es Elfmeter oder nicht. Also Flanke von, jetzt sagt man es richtig, Wagnermann war es, ne? Der reingespielt hat, Gerassi hat sich oder stand quasi direkt vor einem Frankfurter Spieler, der genau hinter ihm. Und dann gab es quasi diese Halbbewegung von Gerassi. Und dadurch kam der Ball auf, ich sag mal so Bizepshöhe, also nicht jetzt Unterarm, sondern wirklich so Bizepshöhe, und da ging dann der Schiedsrichter noch mal raus, hat sich angeschaut, kein Elfmeter, gepfiffen. Da ich jetzt schon quatsche, lass ich einfach kurz meine Sichtweise. Okay, also hier geht es weniger, für mich persönlich geht es hier weniger um VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt. Für mich macht es einfach nur keinen Sinn. Und Niklas hat es vorhin gut gesagt, das macht nur keinen Sinn, weil die Regelung nicht klar ist. Wir haben gewisse Szenen in der Bundesliga oder in der Champions oder von sonst wo was, okay? Wo wir einfach von vielen Schiedsrichtern das Gefühl bekommen, Hand ist Hand im 16er. So, egal ob sie jetzt 45, 90 Grad irgendwie unbeabsichtigt auf einen halben Meter, wenn der Ball mit 150 km/h kommt, angeschossen wird oder nicht. Voll oft habe ich das Gefühl, Schiedsrichter pfeifen, wenn der Ball Hand berührt, also in dem Fall Oberarm. Und da habe ich in der Situation das Ganze nicht verstanden. Der Ball ist klar ersichtlich, dass der Ball an den Oberarm geht. Ich sage jetzt auch die Schulter, weil es war keine Schulter, das war wesentlich weiter unten. Und daher macht es für mich keinen Sinn. So, meine Sichtweise war, der Verteidiger hat auf jeden Fall gutes Blickfeld sehen können, dass der Ball reinkam. Die zwei Frankfurter Spieler vor ihm, nochmal die Wiederholung hat man super gesehen, waren leicht versetzt, links leicht versetzt vom Frankfurter Innenverteidiger oder einfach Spieler, weiß nicht mal, wer das war. Und somit hat er einen guten eigentlich Sicht gehabt auf den Ball. Und dann gab es diese Drehung von Gerassi und somit war quasi der rechte Arm von ihm offen, weil der rechte Arm Gerassi gedeckt hat. So, und da finde ich, musst du einfach damit leben, Pech gehabt, Fußball, Hand, Elfmeter, VfB macht den oder nicht, ist ja einfach scheißegal, es geht in Verlängerungen, so, Frankfurt war eh in Überzahl, also ich denke, die hätten es auch so gemacht, aber scheiß drauf, so, das ist jetzt andere Sache, Hand oder nicht, ich denke, bevor ich Eriks Sichtweise erkläre, erklärst du es selber für dich, was du da gesehen hast und wie deine Meinung dazu ist.
Also erstmal, du hast eingeleitet, dass du es für die Eintracht sogar verdient fandest. Also ich fände sogar verdient gewesen, wenn es in die Verlängerung vergangen wäre, weil ich fand Stuttgart in Offensivbemühungen, gerade in der ersten Halbzeit, auch eigentlich relativ stabil. Und Frankfurt hat sich viele Fehlpässe geleistet, ist kaum nach vorne gekommen. Gerade das Zentrum hat man gut zugemacht. Und ich fand es spielerisch Frankfurt eigentlich in der ersten Halbzeit mausetot, während man dann halt mit einem Doppelschlag direkt nach der Pause halt einfach das ganze Spiel drehen konnte und dann so einen etwas ungeschickten Elfmeter von Bredlow, ja gut, dann mit 3-1 in Führung geht und dass dann halt VfB nochmal rankommt, ist eine Geschichte für sich. Dann auch noch mit einem Mann weniger, das ist natürlich auch doof gelaufen und dann hast du genau solche Momente, wo du alles nach vorne wirfst und da, ja, also ich habe ja argumentiert, dass ich einfach die Bewegung von Gerassi nicht verstehe. Klar, der kommt auch auf seine Armhöhe, aber sich da komplett wegzudrehen, um vielleicht ist er mit dem Gedanken halt reingegangen, ey, hinter mir steht so oder so einer und der kommt auf Armhöhe, vielleicht trifft er ja den Arm oder er fällt durch zu Koulibaly oder sonst irgendwem. Und da weiß ich nicht. Also ich habe selber früher Verteidiger gespielt, jetzt nicht auf Profiniveau, auf gar keinen Fall. Aber für mich wäre es halt auch irritierend gewesen, wenn ich in einem Zweikampf mit einem Stürmer gewesen wäre und er dreht sich auf einmal voll weg und ich erst beim nächsten Moment, was ist jetzt los? Und das Ding fliegt mir halt an die Hand. Und da finde ich es halt einfach ein bisschen zu simpel zu sagen, Hand ist Hand, weil ja, aus der kurzen, das Ding war lange in der Luft, natürlich, aber er hatte wirklich keine hohe Reaktionszeit darauf jetzt zu reagieren, dass Gerassi jetzt sich in den Ball anders reindreht. Und ich kann natürlich trotzdem die Stuttgart-Bubble da verstehen, dass sie sich da absolut echauffieren, aber wir müssen einfach sagen, im Vergleich zu dem, was jetzt in der Liga passiert ist, in Bochum, hat sich's wenigstens haben wir sich's wenigstens angeguckt und man ist dann zusammen zu der Entscheidung gekommen, zumal er ja auch im Feld entschieden hat, es ist kein Elfmeter. Und dann ist es schon ein Statement und er hat auch dicke Eier bewiesen, muss man auch wirklich sagen, gerade in einem Halbfinale in der Situation. Ich als Bremer spreche da aus Erfahrung mit Lewandowski gegen die Bayern, wo Coman hier die tolle Schwalbe gemacht hat. Das sind halt einfach Entscheidungen, die, ja, die brauchen eine gewisse Eier, sage ich jetzt mal. Und die hat Schlager einfach in dem Moment gehabt. Und ich fand es gut, dass der VAA sich da gemeldet hat und man zusammen diese Entscheidung getroffen hat. Und wie gesagt, ich kann sie zum Teil verstehen. Größtenteils kann ich sie verstehen, im Gegensatz vielleicht zu euch. Aber wie gesagt, ich spreche da auch andere Punkte für. Die wird ja jetzt Niklas wahrscheinlich nochmal erläutern kurz.
Ja, ich finde, das ist halt wieder so eine typische Szene, über die man ewig diskutieren kann und man wird halt immer Argumente dafür finden, einen Elfmeter dazu geben und Argumente dagegen. Deswegen, also ich kann vorneweg sagen, ich hätte ihn jetzt im weiteren Verlauf des Spiels dann quasi auch nicht gegeben, aber das der einzige Grund, warum ich ihn nicht gegeben hätte, wäre gewesen, weil der Schiedsrichter ihn auf dem Feld nicht gegeben hat. Hätte er ihn auf dem Feld gegeben, hätte ich ihn auch niemals zurückgenommen, weil ich finde, es gibt einfach Argumente in beide Richtungen. Man kann argumentieren natürlich, okay, er ist überrascht davon, dass der plötzlich weggeht, logisch. Muss man sich aber sagen, das kann im Spiel in jeder Situation immer passieren. Wenn du den Ball einen Meter über Kopfhöhe mit der Hand klärst, weil du dachtest, vorher springt einer hoch und köpft den Ball weg und hat er dann doch nicht gemacht, ist es trotzdem ein Handspiel. So, da gibt es nicht viel dran zu diskutieren. Es ist natürlich, sage ich mal, sehr unglücklich für einen Verteidiger, wenn du in der 97. Minute einem Arm, der fast im, ja, weiß ich nicht, 50-Grad-Winkel ausgestreckt ist oder so, keine Ahnung, im Strafraum dann am Ende agierst. Aber für mich aber das Argument...
Findest du die Position der Hand wirklich so untypisch, wenn du vorher im Zweikampf bist und dann dich von dem löst, dass die Hand dann so ein bisschen angewinkelt vielleicht ist, also dass sie am Körper sind, ja. Klar, das gibt nicht, wenn du vorher im Zweikampf warst. Also
ja, also es sind, da muss man eben wieder unterscheiden zwischen, was man als Fußballer, als Fußballer empfindet, was natürlich ist und was die Regel einem vorschreibt, was natürlich ist. Und das ist halt ein großes Problem, weil ich sag ehrlich, aus Fußballer, also jetzt, wenn ich jetzt nicht bewerte, ob der Schiedsrichter ihn auf dem Feld gegeben hat oder nicht, als Fußballer will ich eigentlich auch nicht, dass so ein Elfmeter gegeben wird, weil du musst als Verteidiger zumindest einen Spielraum haben, dass du dich in einem gewissen Rahmen bewegen kannst. Wenn du die Hände nur noch, wie es ja inzwischen immer häufiger der Fall ist, hinter deinen Rücken nimmst, das ist absolut keine typische Defensiv- oder Verteidigerposition. Insofern will ich als Fußballer auch nicht, dass der gegeben wird. Laut Regel muss ich aber ehrlich sagen, ist es halt so, wir haben das schon häufig gesehen, dass solche Elfmeter auch gepfiffen worden sind, weil die Regel eben sagt, wenn du deine Körperfläche vergrößerst. Die Körperfläche war vergrößert durch die Handhaltung. Insofern ist dann das halt wieder Argumente, die kannst du in beide Richtungen drehen und wenden. Für mich ist der ausschlaggebende Punkt in der Bewertung eher, dass ich mir nicht sicher bin, ob Guirassy den Ball berührt oder nicht. Weil wenn er ihn berührt und den Ball auch nur ganz leicht abfälscht, dann ändert er dadurch die Richtung und dann ist der Ball plötzlich auch nicht mehr lange in der Luft, sondern kurzzeitig. Und dann ja, kann man natürlich immer noch über die Armhaltung diskutieren. Ich sage aber, wenn der Ball lange in der Luft ist und der Frankfurter hat ja den Ball gesehen, wusste vielleicht nicht, dass Guirassy sich wegdreht, aber er hat den Ball gesehen. Wenn du den Arm dann dort hast, wo der Ball am Ende hinspringt, dann ist es für mich dumm. Dann darfst du das nicht machen, wenn du das Regelwerk kennst. Wenn der Ball aber natürlich vielleicht die Hand nicht berührt hätte und er streift Guirassy leicht und ändert dadurch minimal die Richtung und geht deswegen an den Arm, wäre das wieder mit der Argumentation aus kurzer Distanz eine ganz andere Bewertungsweise. Deswegen, ich finde es wahnsinnig schwierig. Es ist halt heftig, dass das Ding jetzt in der 97. Minute bei einem Stand von 3-2 war, halt, ne, wo es wirklich spielentscheidend ist. Ich kann die Verteidigerposition nachvollziehen. Andererseits muss ich aber auch sagen, wenn ich mir den Armablauf ein bisschen anschaue, dann finde ich auch, dass der Frankfurter Verteidiger ein bisschen an Guirassy drückt. Nicht, dass das ein strafwürdiges Foulspiel ist im Sinne von Elfmeter, aber wenn er ihm einen leichten Stoß gibt und dadurch Guirassy die Richtung wechselt, dann ist das ganze Argument mit, ja, der fälscht den Ball noch ab oder es ist unkontrolliert oder der dreht sich weg, für mich ohnehin zunichte, weil dann kommt die Aktion vom Frankfurter selbst. Und dann kannst du ja nicht durch einen schieben, was vielleicht nicht unbedingt strafbar ist, aber was zumindest nicht im Sinne des Erfinders ist, sage ich mal, kannst du daraus aus meiner Sicht nicht einen Vorteil argumentieren, indem du sagst, ja, ich stoße den und der hat den Ball abgefälscht und deswegen ist es kein Handspiel. Deswegen, da kannst du aus 100 verschiedenen Perspektiven draufschauen und die Argument oder sage ich mal die Linie, das Regelwerk dahingehend ist halt, was das Handspiel betrifft, leider nicht eindeutig. Es gibt nicht das klare Ding, wo man sagt, das ist ein Elfmeter oder das ist ein strafbares Handspiel, das ist kein strafbares Handspiel. Nimmt man jetzt eher Argumentationen wie Vergrößerung der Körperfläche, wie er sieht den Ball lange, dann ist es für mich ein Handspiel und damit ein Elfmeter. Nimmt man die Argumentation, dass man sagt, okay, es ist im Bewegungsablauf, es ist halbwegs natürlich, der Ball wird von Kirassi vielleicht noch abgefälscht, dann kann man auch genauso gut sagen, es ist kein Elfmeter. Deswegen für mich in der Situation der Schiedsrichter dahingehend alles richtig gemacht, dass man im Vergleich zum Spiel zwischen Dortmund und Bochum zum Beispiel sich eben in der letzten Minute oder kurz vor Schluss so eine Szene selber anschaut, sodass man im Nachhinein nicht sagen kann, oh, hätte mal jemand eingegriffen, sondern er guckt sich's an und er bewertet es nach seinen Kriterien und sagt, okay, ich habe es genauso wahrgenommen und für mich reicht das nicht für einen Elfmeter, dann ist das okay. Ich kann aber, wie Erik auch, absolut verstehen, dass Stuttgart-Fans auch sagen, oh, Moment mal, der vergrößert schon die Körperfläche und da ist dies und da ist das. Hundertprozentig kann ich auch genauso unterschreiben. Für mich wären beide Entscheidungen laut Regelwerk vertretbar gewesen und das zeigt schon, wie absurd das Regelwerk ist. Und deswegen würde ich sagen, die Entscheidung, die der Schiedsrichter auf dem Feld trifft, ist in dem Fall in Ordnung und kann auch beibehalten werden.
Also ich habe mir jetzt gerade auch nochmal Social Media nebenbei so durchgelesen. Ich denke, das abschließend kann man es so sagen. Wenn sich der Schiri und VAR, so schreibt es jetzt jemand, die Szene so lange anschauen und auch dort wartet, bei Betrachtung der Bilder sagt, dass er dem Zuschauer nicht sagen könne, was die richtige Entscheidung sei, kann man halt nicht von einer klaren Fehlentscheidung sprechen.
Ja. Genau, somit das würde ich unterschreiben.
50-50 sozusagen. Also, dass man darüber nicht genau entscheiden kann, zeigt eigentlich, dass man meiner Meinung nach vielleicht doch ein bisschen genauere Regelungen braucht.
Ja.
Damit man einfach sagen kann, ey, okay, dann trifft es die Hand aus kurzer Distanz, aber ey, kann mir dann nicht einfach nur sagen, Pech gehabt? So, einfach nur Pech. So, dann gehört halt Pech im Spiel mit dabei. Fertig. So, dann musst du immer schauen in Zukunft, dass dein Arm angewinkelt ist, wie bei der Flanke, wenn jemand von außen flankt und dass dein Arm jetzt nicht 90 Grad, es war wirklich 90 Grad, hätte er wirklich den Arm so unten ein bisschen gehabt und dann nochmal getroffen, hätte ich gesagt, ey, ganz normal, also ein Mensch steht ja so, weißt du, ein Mensch steht ganz normal mit beiden Armen eben normal zum Körper ein bisschen angewinkelt. Aber wenn er halt 90 Grad den Arm so ausstreckt, ja, bitter für VfB Stuttgart auf jeden Fall. Aber also, wir wollten noch über das andere Spiel reden. Genau, RB Leipzig gegen SC Freiburg. Und ich denke, die erste Halbzeit war entscheidend. Also ich weiß nicht, wie groß diese Lücken da waren für Olmo und Co. Das war krank. Das war wirklich, das war auch leicht heute zu sehen. Der erste Treffer von VfB Stuttgart von Tomasch, wo er gefühlt in einem Viereck oder im Kreis, ja, mit dem Durchmesser von 3-4 Meter absolut kein Gegenspieler hatte. Und das war einfach ganz, ganz, ganz schlechte Abwehrleistung gestern von SC Freiburg. Bitter, weil eben die Leipziger das eiskalt ausgenutzt haben. Ich meine, die hätten sogar mit Nkunku noch ein, zwei Chancen gehabt, glaube ich. Die hätten sogar 5-0 irgendwie aus der ersten Halbzeit rausgehen können. Und Defensive gewinnt halt auch oft die Spiele und so war es eben, dass die Defensive genau dieses Spiel leider verloren hat in einem wichtigen Halbfinale-Spiel gegen RB Leipzig, aber ja, ich weiß nicht, so eure Meinung zum Spiel, so warum konnte jetzt Freiburg nicht ihre Leistung aus der Bundesliga so abrufen oder war einfach jetzt RB Leipzig viel zu stark für die Freiburger? Ich meine, in der Bundesliga haben sie sich ja gesehen, so gingen die Spiele nicht aus.
Ich glaube tatsächlich, es war eine Mischung aus beiden, weil du hast es angesprochen, Freiburg bei den Gegentreffern. Ich habe sie jetzt auch nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich gefühlt nach einem 2-0 oder so schon ausgeschaltet habe, weil ich hatte irgendwie keinen Bock auf das Game. hab sie dann aber dann, also das allein das 3-0 da, wie frei da der, ich weiß nicht, was Olmo oder Soboslai, aber der komplett frei durch oder Nkunku mit seinen ganzen Chancen, die er dann hatte. Also das war wirklich eine erste Halbzeit zum absolut Vergessen. Und Nkunku muss man auch wirklich sagen, der hat auch wirklich seine Verletzung einfach mal brutal genutzt. Ich finde, vom Körper her hat der echt nochmal was an sich gemacht. Also so eine leichte Leon Goretzka-Transformation in Sachen Körperbau finde ich schon sehr stabil. Man muss dazu auch sagen, der kam ja, wurde ja auch von Marco Rose ein bisschen zu früh wieder eingewechselt und dann hat er sich wieder einen Muskelfaserriss geholt. Deswegen war das genau richtig, ihn langsam und behutsam jetzt reinzuholen ins Boot für den Saisonendspurt. Und der wird gerade für Leipzig enorm wichtig sein, weil du hast Teams wie Freiburg und Union vor dir, die halt Richtung Kurs Champions League sind. Und wenn du wenigstens irgendwas Großes erreichen willst, wenn du die Champions League verpasst, dann ist der einzige Weg quasi der DFB-Pokal. Und dafür haben sie ja einfach ein phänomenales Auswärtsspiel geliefert und Freiburg halt gerade in der ersten Hälfte ein eher nicht so tolles. Und über die rote Karte habe ich auch viel gelesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Für mich war das irgendwie, muss man die unbedingt geben, glattrot, weiß ich jetzt nicht. Klar, er ist letzter Mann, aber da tue ich mir irgendwie schwer bei solchen Themen. Ist natürlich für Leipzig auch mega hohl, dass er jetzt im Finale fehlt und dass da Claudia Naumann oder wie sie heißt, die Frau dann sagt, wie, die jubeln hier alle nach der roten Karte, gibt es denn irgendwas zu feiern, das findet sie gar nicht so toll. Alter, jeder jubelt, wenn der Gegner eine rote Karte kriegt im Stadion, was ist denn das für eine Aussage? Und letztendlich hat dann Freiburg versucht, nochmal ein bisschen Fußball zu spielen, mit dem 4-1 nochmal ein bisschen reingekommen mit Ergebniskosmetik, aber naja, letztendlich war das in Summe gefühlt ein Abend zum Vergessen bei den Badener.
Ja.
Ja.
Vielleicht ja gerne, Niklas, zum Spiel oder aber auch ein bisschen so ins Finale eine kleine Prognose, weil Frankfurt ligatechnisch, wir wissen, wenn sie was holen wollen, jetzt eigentlich im DFB-Pokal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ganz kurz noch zum Spiel Freiburg gegen Leipzig, weil du ja eben auch angesprochen hattest, was da vielleicht die Gründe waren, warum es am Ende jetzt doch so deutlich war. Ich meine, viele hatten ja Leipzig vielleicht leicht als leichten Favoriten gesehen, obwohl die Freiburger in der Liga sogar besser dastehen. Aber dass es so eine deutliche Nummer wird, damit haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Und für mich war einfach ausschlaggebend. Ich fand, in der Anfangsphase haben eigentlich beide Teams versucht, halbwegs Fußball zu spielen, hatten auch beide am Anfang mal relativ solide Möglichkeit, aber dann war es halt einfach der Doppelschlag von Leipzig, ne? Wenn du innerhalb von 60 Sekunden zwei Tore fängst, dann ist so ein Spiel häufig gelaufen und du hast auch gemerkt, dass sich die Freiburger von diesem Schock bis zur Halbzeit nicht erholt haben. Und dazu kommt auch, muss ich auch sagen, dass die Leipziger, finde ich, in der ersten Hälfte dann plötzlich wieder Fußball gespielt haben, wie sie ihn spielen können, wie sie ihn aber in der Liga auch lange nicht gespielt haben. Also ich muss sagen, klar, die hatten viele Räume, aber wie die da teilweise mit ein, zwei Doppelpässen die ganze Mannschaft ausgehebelt haben, das war schon auch hohes Niveau. Deswegen am Ende auch ein absolut verdienter Sieg für Leipzig. Was die rote Karte betrifft, habe ich da schon eine klare Meinung. Und zwar, ich glaube, die rote Karte musst du geben, regeltechnisch. Es ist zwar kein brutales Foul, aber er ist der letzte Mann. Und ja, für mich ist es einfach dumm von Guardiola, weil du führst 4-0. Von mir aus nimmst du das Gegentor mit, aber da passiert gar nichts mehr in diesem Spiel. Aber da sich eine rote Karte abzuholen, finde ich persönlich dumm, zumal das ja nur faul orientiert war. Genau, aber am Ende macht es jetzt für das Spiel keinen Unterschied, fürs Finale vielleicht schon, wenn du jetzt nach einer Prognose fragst, finde ich schwer, weil ich finde, dass beide Teams durchaus gezeigt haben, dass sie eben Finale können. Also ich meine, Leipzig als Titelverteidiger hat letztes Jahr den Titel geholt, war jetzt, glaube ich, drei der letzten 4 Jahre im Pokalfinale oder so, habe ich gehört, oder vier der letzten fünf sogar. Also das ist natürlich auch schon eine sehr stabile Statistik. Klar haben sie vorher gegen Dortmund und so verloren, aber letztes Jahr haben sie immerhin auch den Pott geholt. Was jetzt das Finale jetzt betrifft, ich finde es eine Sache, weil die Eintracht hat ja auch gezeigt, dass die in wichtigen Spielen da sein kann, haben die Bayern damals im Pokalfinale geschlagen, haben die Europa League gewonnen und so weiter. Ich glaube, zwischen den zwei Mannschaften wird viel von der Form abhängen, deswegen finde ich eine Prognose jetzt noch schwierig, da reden wir dann vom Pokalfinale nochmal drüber. Wenn ich aber jetzt meinen Tipp abgeben müsste, würde ich eher mein Geld auf RB Leipzig setzen, leider. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber wenn ich mir anschaue, wie die, was die für eine Qualität im Kader haben, gerade jetzt auch, wo Nkunku wieder zurück ist, wenn ich mir anschaue, wie die es dann eben geschafft haben, aus kleinen, sage ich mal, aus kleinen Fehlern von Freiburg in der ersten Hälfte wirklich mit simplem Fußball immer wieder zu Toren zu kommen, dann ist das schon brutal. Und bei der Eintracht muss ich sagen, die Form spricht halt nicht für sie. Ja, sie haben jetzt heute mit Ach und Krach Stuttgart geschlagen, aber sie haben davor in der Liga neunmal nicht gewonnen. Ja, mal gucken, was jetzt die letzten Spiele in der Bundesliga bringen. Dazu kommt aber ja auch, dass dort eben auch viele Abgangsgerüchte dann noch sind. Kolomuani und was weiß ich, habe ich jetzt auch heute gelesen, ist wieder bei 4, 5 Vereinen im Rennen, wo man vielleicht dann auch gar nicht so richtig weiß, okay, wie geht das da weiter? Der Trainer ist ja irgendwie auch noch nicht hundertprozentig fix, ob der nächstes Jahr da ist oder nicht. Da sehe ich einfach noch ein paar Fragezeichen und die Qualität bei RB Leipzig sehe ich halt einfach deutlich höher als bei der Eintracht. Deswegen, wenn man mich heute fragt, würde ich sagen, ich hoffe, es macht die Eintracht, aber ich befürchte, es wird RB Leipzig gewinnen, das Finale. Aber ich glaube, da kann sich in den nächsten 3, 4 Wochen nochmal einiges verändern, wenn man weiß, was hat man an Personal zur Verfügung, wie ist die Form und so weiter.
Da gehe ich absolut mit, ja, aber also zu dem Spiel fällt mir aber gerade noch was anderes ein. Und zwar, habt ihr den Münzwurf gesehen an André Silva, dass da Münzen auf ihn geflogen sind? Hat er gegen den Kopf bekommen und so?
Ja, ja.
Da stelle ich mir...
Genau, das habe ich gesehen, ja.
Da stelle ich mir zum Beispiel halt
und
die
dann,
Frage...
wo alle runtergegangen sind oder so.
Genau, da gab es ja auch noch Tumulte von den Fans, die dann auf den Platz stürmen wollten und sowas und sonst irgendwie. Aber ich stelle mir da gerade aktuell die Frage, wir haben das Beispiel in Liga 3 vor 2 Wochen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber da hat der Schiedsrichter eine Bierdusche bekommen auf der Tribüne, als er in die Kabine gehen wollte. Und das Spiel wurde beim Stande von 1-1 abgebrochen und jetzt 2-0 für Essen gewertet. Und mit der Aussage, dass Schiedsrichter kein Freiwild sein dürfen. Jetzt vermehrt in den letzten Wochen in der Bundesliga, sei es, keine Ahnung, wie viele Flaschen da geworfen sind, wie viele Feuerzeuge. Marvin Ducksch jetzt allein auf Schalke mit seinem etwas provokanten Jubel Richtung Kurve. Man stelle sich mal vor, einer von den 3, 4 Bierbechern hätte ihn voll am Kopf getroffen. Was dann wäre? Dann wäre auch kein Spielabbruch gewesen. Aber ich finde Münzen und sowas oder generell, das ist halt auch gefährlich. Und da stelle ich mir einfach die Frage, warum argumentiert man, dass die Schiedsrichter kein Freiwild sind, aber die Spieler hingegen schon? Also irgendwo muss es da auch mal eine Grenze geben, finde ich. Und da müssen die Zuschauer sich jetzt auch mal bald zusammenraufen und dass halt so ein Mist einfach sich nicht gehört. Aber es gibt genug Vollidioten im Stadion, leider. Es gibt genug Vollidioten in Social Media. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt
nicht. Ja, aber das war direkt die erste Reihe, Bro.
Ja, aber
das war
trotzdem
quasi so direkt die Anführer.
Ja, aber man muss ja trotzdem nicht jetzt Münzen auf irgendwelche Ersatzspieler oder sonst irgendwas werfen. Also irgendwo ist dann auch mal eine gewisse Grenze, finde ich. Gerade wenn man das jetzt vor 2 Wochen mit dem Schiedsrichter hatte, das war in Anführungsstrichen ja nur eine Bierdusche, der hat ja nicht den Becher abbekommen. Und dann haben sie gesagt, hier, wir gehen jetzt nicht mehr raus und das Spiel wird abgebrochen. Und dann war das auch noch ein Sponsor von Zwickau, das kannst du dir wirklich nicht erzählen. Also das sind Geschichten, keine Ahnung. Weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde, das nimmt in den letzten Wochen echt enorm zu. Irgendwie, das irgendwie, oder man kriegt es vermehrt noch mehr mit, dass Sachen.
Ja, aber ganz ehrlich,
werden.
Digga, so Würfe auf dem Feld, das gibt ja seit quasi der Erfindung des Fußballs. Ne? Also, wie willst du das managen? Es geht einfach nicht. Ich habe jetzt mitbekommen, dass jemand der Mudrik einen Laser quasi ins Auge da die ganze Zeit projiziert hat, festgenommen wurde. Also vermeintlicher, also das kann man machen, aber was willst du da machen? Da sind in einem vollen Stadion 30.000 bis 60.000 Leute, da werfen Leute und ja, entweder du identifizierst sie und dann gibt es halt eine Strafe, aber ich würde das Ganze jetzt gar nicht so krass. Ich denke auch, dass das Thema Red Bull, glaube ich, dann.
Natürlich.
Ja, es wäre jetzt eine andere Mannschaft, wäre das nicht passiert. Also da kann man so das Ganze sehen.
Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass ich auch einige Gesten von den Leipzigern auch sehr provokant fand, von den Spielern. Es kommt halt dazu, dass häufig es läuft nicht für deine Mannschaft. Ich meine, das Freiburger Publikum, natürlich in jedem Verein gibt es Idioten, aber das Freiburger Publikum ist jetzt, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass die ein hochgradig aggressives Publikum haben. Da läuft es halt null für deine Mannschaft. Das darf natürlich keine Rechtfertigung sein. Und dann musst du dir halt Leute anhören, ja, die den da vor der Kurve machen und so. Ne? Das
oder
ist
den
halt,
Simakan beim Elfmeter.
Provoziert also, dann in dem Moment schon.
Der Simakan beim
genau.
Elfmeter.
Also das ist halt, sag ich mal, das sind halt Dinge.
Ja.
Ja, das sind halt Dinge, die müssen nicht sein, auch von Spielerseite aus. Das heißt, ich sag mal, viele Aktionen haben sich ja, das klingt so doof, aber haben sich ja Spieler selbst zuzuschreiben. Also ich sag mal, wenn du bald provokant von der Kurve jubelst, dann musst du damit rechnen, dass was kommt. Das ist zwar traurig, weil das sollte nicht so sein. Du solltest trotzdem keine Dinge dann aufs Feld werfen dürfen oder können. Oder solltest das nicht tun, da musst du drüber stehen, wenn dann halt jemand provokant mal vor dir jubelt oder eine provokante Geste macht oder irgendwas. Das darf nicht passieren. Aber als Spieler muss man ja heutzutage leider Gottes fast damit rechnen, dass das passiert. Das heißt, ja, wenn man sich davor schützen will, dann hält man einfach seine Fresse.
Ja, geh einfach gut. Auch. Also auch dieses, genau wie du schon sagst, jubeln in Richtung
ja.
Dings.
Ja,
in Richtung Kurve macht keinen Sinn. Du weißt genau, wo du hingehst. Stell dir vor, und du weißt auch, gewisse Bereiche sind ja für die Ultras. Ich rede jetzt nicht zum Beispiel so ein bisschen seitlich, an der Seitenlinie irgendwo, wo auch so Normalos sitzen, also Normalos in Anführungszeichen, oder irgendwie Nordtribüne, wo eher jetzt weniger Ultras sind, sondern du weißt ja, wo du siehst ja vielleicht auch, wo du hingehst. Aber ich weiß auch, das Thema ist jetzt echt nicht wichtig. Kann passieren, aber ich fühle jetzt nicht so, dass es komplett alltäglich an der Tagesordnung und wir jedes Mal irgendwie dann ein Problemkind haben, der irgendwas schmeißt oder so.
Also wenn ihr Spielerbrüche wollt, dann immer auf den Schiri oder auf den Linienrichter.
Am besten mit schönen 2-Euro-Münzen, Alter. So, Lionel Messi, was ist da los? Angefangen hat das Ganze mit einer Reise nach Saudi-Arabien. Wir haben ja oft das Gerücht gehört, dass Al Ahli oder so, Al Hilal oder sowas.
Alt, genau, ja.
Ja, irgendeiner davon gerne Messi in die saudische Liga bringen möchte. Sprich, der Konkurrenzkampf Messi-Ronaldo dort gespielt. Das hat, glaube ich, weniger mit der Leistung zu tun, sondern mehr mit dem Namen, ist doch klar, im jetzigen Alter. Und dafür wollten sie 400 Millionen pro Saison. Das ist wichtig. Eine Saison geht vielleicht 9 Monate oder so pro Saison anbieten. Und das ist halt eine kranke Summe. So, was hat Messi in Saudi-Arabien gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es unangekündigt. Also es war jetzt nicht abgesprochen mit Paris Saint-Germain. Und das geht natürlich dann, verstehe ich auf jeden Fall Paris Saint-Germain, dass das gar nicht geht. Da kannst du Messi sein oder wer sonst was. Wenn du solche Reisen, oder wenn solche Reisen bevorstehen, dann hast du gefälligst mit deinem Arbeitgeber das Ganze zu besprechen. Ey, ich gehe da hin, nicht, dass es so rüberkommt, als ob ich einen neuen Arbeitgeber suche, so, das ist nur familiär, bla bla. Aber was macht bitte Messi in Saudi-Arabien, Digga? So, da gibt es keinen Alkohol, da kann seine Frau nicht nackig rumlaufen, so, was macht er da? Als nur einen neuen Vertrag eben sich aussuchen.
Ja.
Und von daher kam dann direkt eine Bestätigung eigentlich, dass Messi 2 Wochen gesperrt wird, nicht spielen darf, und dann direkt danach, dass Messi auch von offiziell von Fabrizio Romano zum Beispiel ganz in der nächsten Saison nicht mehr bei Paris Saint-Germain spielen wird, sprich er wird den Verein verlassen. So, es gibt 2 Optionen mittlerweile. Barcelona erklärt das gerade mit der spanischen Liga, ob Messi finanziell zurückkommen kann. Keine Ahnung, wie das dann abläuft. Wenn nicht, denke ich, wird schon vielleicht so hinauslaufen, dass er nach Saudi-Arabien geht. Und die 400 Millionen Euro pro Saison kassiert, das ist einfach nur Wahnsinn, Leute. Mehr als 30 Mille pro Monat. Mehr als, also teilt die 4 fucking 100 durch 9, das sind mehr als 30 Mille pro Monat. Nicht pro Jahr, pro Monat. Der bekommt ja jährlich gerade, glaube ich, so ungefähr um den Dreh was bei Paris Saint-Germain. Und dann kriegt er das einfach pro Monat. Also sorry, ich persönlich hätte da nicht Nein gesagt, so, weißt du, für 9 Monate kicken in Saudi-Arabien und dann 500 Millionen einkassieren, warum nicht? Die Zeit verfliegt im Sekundenflug erst 9 Monate hinter dir und bist 500 Millionen reicher. So, scheiß auf den Saudi-Fußball, so nach dem Motto. Finanziell macht das Sinn für ihn. Er ist reich, klar, aber 400 Millionen sind 400 Millionen, so weißt du, ich meine. Und von daher, krass, also wirklich krass, wenn das über die Bühne geht, dann komplett Feierabend, was finanziell und so alles, das Ganze, in welche Richtung es sich bewegt. Ich denke, das Projekt Messi, ich glaube, da stimmen wir uns alle ein mit Paris, war nicht so, wie alle sich das erhofft haben. Also da mit der Vorstellung Messi, Ramos, Hakimi, Wijnaldum und Donnarumma dachten ja alle, Paris Saint-Germain bumst jetzt wirklich jeden. Seitlich, vorwärts, hintenrum, alles. Aber Pokal raus, Champions League raus, in der Liga jetzt auch letztens wieder kassiert. Und dann hat man wirklich das Ganze nochmal bestätigt bekommen. Ich verstehe nicht, wie Direktoren so dumm sein können. Ich denke, nach den Galaktischen bei Real hat man eigentlich perfekt ein Feldbeispiel gehabt. Es geht nicht mehr um Spielernamen, sondern wie harmonisch das Ganze funktioniert. Okay. Welche Spieler können Messi helfen? Messi kann ein Spiel eben nicht alleine gewinnen. Welche Spieler sind notwendig, damit Mbappé aufblüht? Und so weiter und so fort. Und du musst halt deinen Kader so aufbauen, dass das Ganze wie als ja, eine Struktur mit einem Grundbaustein, mit einem Gerüst so funktioniert, dass wirklich jeder fast jeden ersetzen kann. Und das hat bei Paris Saint-Germain vorne und hinten nicht gestimmt. Die schwächste Abwehr aller Zeiten, meiner Meinung nach. Schlechteste Mittelfeld aller Zeiten bei Paris Saint-Germain. Also das war wirklich absolut grässlich. Und ja, Projekt Messi geht damit zu Ende. Ich denke, man hat kurz für Aufsehen erregt, das Ganze mit Messi, mit dem Deal und auch die anderen natürlich. Aber ja, es war von zum Scheitern verurteilt, so meiner Meinung nach. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze aus Sicht Saudi-Arabiens seht, mit Messi und so weiter und so fort. Und was das vielleicht für Paris Saint-Germain jetzt heißt, mit, nachdem, wie ich schon gesagt habe, auch jetzt vor Neymars Haus mit Boon und Neymar, geh raus. Also ich weiß nicht, ob er das dann nochmal mitmacht oder den Verein verlässt, aber ja, gibt es einen Ausverkauf? Ist das gut für Paris oder nicht?
Ich glaube tatsächlich, dass Barca wieder die Aktien drin hat. Also sage ich euch ehrlich, dass sie da irgendwie hoffen. Aber wie gesagt, zu der Fanbase von Paris, ich meine, auf Twitter kursieren da diverse Videos. Ich kann das einfach nicht verstehen. Also selbst hier in Deutschland, wenn ich hier irgendjemand mit dem Paris-Trikot sehe, den kann ich einfach nicht für ernst nehmen, weil das einfach so ein Konstrukt ist, das RB Leipzig international, so nach dem Schema, finde ich jetzt persönlich. Also
bisschen härter.
Nur halt nochmal 2-3 Stufen größer und mit dem ganzen Tamtam, genau. Die haben schon eine ultra krasse Jugendarbeit, aber auf die setzen sie halt nicht, sondern wie du es gesagt hast, eher auf Rang und Namen. Und Messi ist ja, ich fand jetzt Messi bei Paris eigentlich gar nicht mal so schlecht, nur das typische Syndrom bei ihm, gerade in den großen Spielen, performt er einfach nicht. Wenn du die Statistiken anguckst, sieht das absolut grundsolide aus. Ich glaube auch Tore und Vorlage ist er auch bei locker zweistellig und
ja, aber 15-15, glaube ich.
Ja, das ist absolut okay. Also wie gesagt, aber trotzdem wird man sich in Paris was anderes vorstellen, wenn zum Beispiel jetzt der Aufsteiger mit Toulouse jetzt den französischen Pokal gewonnen hat. Also das darf natürlich nicht der Anspruch sein. Und ja, Liga ist halt für sie das gleiche Thema wie beim FC Bayern aktuell. Das müssen sie eigentlich holen, weil über 34 oder sprich über 38 Spieltage sollte man sie nicht schlagen, aber gerade im Pokal oder in der Champions League, gut, da sind sie halt auch jetzt unglücklich rausgegangen, weil sie jetzt direkt die Bayern bekommen haben und ich glaube wegen einem Tor nur Gruppenzweiter waren und Benfica war mal nicht Erster damals, so war das glaube ich und ja, ansonsten wäre es vielleicht auch ein bisschen weiter gegangen, weil dann hätte man, glaube ich, gegen wen sie dann gespielt hätten. Wahrscheinlich gegen Brügge oder sowas. Aber ja, ist auf jeden Fall schade, dass das jetzt vorbeigeht mit Messi. Ich hoffe nicht, dass er jetzt bei den Saudis unterkommt, weil dann hätten wir jetzt mit Ronaldo aktuell einen weiteren, der in der Liga performt. Wäre natürlich wieder auf der Hinsicht wieder schön zu sehen, dass die beiden sich duellieren in der gleichen Liga. Aber wie gesagt, ich denke es nicht. Und gerade weil jetzt auch Ronaldo wieder im Gespräch ist, Richtung England zu gehen. Newcastle ist da ja gerade ganz groß, weil die Champions League jetzt drin sind und die Saudis sind ja da auch inkludiert. Deswegen, oder man plant beide zusammen bei Newcastle auf Dauer. Das wäre natürlich auch schon ein ganz, ganz wildes Ding. Aber für die Liga, für die saudische Liga ist es trotzdem, wäre es eine geile Sache, beide in der Liga zu haben, weil ich glaube, die Zone-Zahlen oder generell, da würde schon der Blick mehr in die Liga gehen. Aber ich sag jetzt mal aus europäischer Sicht, also tangiert mich das eigentlich gefühlt null und es wäre halt für ihn finanziell gut, aber sportlich halt, ja, nach dem WM-Titel würde ich jetzt nicht unbedingt nur aufs große Geld aus sein, weil er hat ja eigentlich alles erreicht.
Ja. Ja, ich denke, also jetzt wird wahrscheinlich noch ein Dings dazu kommen, Ballon d'Or-Titel, was ihm sicherlich gegeben wird, also ja, es, in seinem Alter, was willst du noch machen, so groß, auch Barcelona, wenn der Barcelona zurückgeht, ich glaube, dass Barcelona direkt ab nächsten Jahr komplett Europa zerstören wird, auf keinen Fall, also ja, da wird er auch sicherlich jetzt vielleicht, ja, ein Copa del Rey oder ein La Liga-Titel vielleicht noch mitnehmen können, so, aber mehr auch nicht, und das hat er alles schon, und ich denke,
hoffe auch, ehrlich gesagt, nicht, dass der zu Barca zurückgeht, weil ich glaube, das ist auch für Barca was ganz, ganz Schlechtes.
Ja, das stimmt, ja. Genau, das wäre mein nächster Punkt.
Achso, ja, dann sag du ruhig.
Nee, alles gut, weil, wie du schon sagst, aus der Sicht kann das wieder schief gehen, wenn man sich auf den verlassen muss.
Ich finde erstens, wenn man sich in der Geschichte so umguckt, gibt es auch andere Beispiele, aber es gibt ganz, ganz viele, sage ich mal, Rückkehr zur alten Liebe, die am Ende überhaupt nicht krass waren. Dazu muss man sagen, bei Lionel Messi wäre eine Rückkehr zum FC Barcelona ja auch, keine Ahnung, 1-2 Jahre, viel länger wird er das auch nicht mehr machen, weil er dann auf dem Niveau das auch körperlich wahrscheinlich nicht mehr packt. Dazu muss man, also ist jetzt kein Langzeitprojekt, was man mit Messi dann wieder eingeht, sondern ist halt so ein kurzfristiges Juhu, unser verlorener Sohn ist wieder zurück, aber ja, und dazu muss man sagen, Barca befindet sich ja gerade im Umbruch. Ich finde zwar, dass sie vieles von dem, was sie im Umbruch machen, nicht richtig machen, auch wenn sie aus sportlicher Sicht in der Liga gerade guten Erfolg haben, aber die befinden sich gerade im Umbruch und Xavi hat gerade ein Spielsystem integriert. Natürlich kannst du Messi da irgendwie rein integrieren, aber sind wir mal ehrlich, wenn ein Lionel Messi zum FC Barcelona kommt, ist er nicht einer von 11 Spielern in einem System, was vorgegeben ist, sondern dann ist er der Spieler, der die Bälle wieder bekommt, über den alles läuft. Sprich, du wirfst dich selbst in deiner Entwicklung des Umbruchs, wirfst du dich durch so eine Verpflichtung wieder um mindestens mal 1-2 Jahre zurück und das ist Zeit, die Barcelona nicht hat. Ich meine, ich weiß nicht, die können noch, keine Ahnung, den Intimbereich von Xavi verkaufen und dafür ein bisschen Geld verdienen, keine Ahnung, aber so diese
sehr modern, die Denkweise.
Ja, die sind hochverschuldet, keine Ahnung, die Spieler fangen jetzt alle an, Onlyfans zu machen oder so, damit sie noch ein bisschen Kohle reinkriegen, keine Ahnung, aber ja, die sind hochverschuldet, die haben gefühlt, ich will nicht sagen, die haben nichts, worauf sie bauen können, weil sie haben immer noch eine gute Jugend und so weiter und so fort, aber die befinden sich in einem Umbruch und die können es sich nicht leisten, für 1-2 Jahre, yay, Messi ist zurück, diesen Schritt wieder zurückzumachen, weil dann ist in 1-2 Jahren Messi wieder weg und dann stehen sie wieder am Trümmerbruch und müssen wieder von vorne, müssen wieder was Neues aufbauen. Wer weiß, wie lange Xavi dann dort überhaupt Trainer ist. Ich traue dem zwar zu, dass er das lange macht, aber wenn der jetzt wieder was Neues macht und dann muss er nochmal einen Umbruch von vorne beginnen, ist, weiß ich auch nicht, ob das dann richtig läuft. Also ich glaube, auch für den FC Barcelona wäre es nicht gut, wenn Lionel Messi dorthin zurückkehrt. Und deswegen hoffe ich, auch wenn ich viele Sympathien für Barca in den letzten Wochen und Monaten verloren habe, hoffe ich, dass so ein großer Club wie Barcelona da jetzt wenigstens die richtige Entscheidung trifft und einfach sagt, Messi bleibt eine Vereinslegende, Messi bleibt die Ikone und das Gesicht des FC Barcelona in der Zukunft. Aber man muss das sportlich nicht wieder machen.
Aber was traut ihr ihm zu, dass er sagt, alte Liebe oder 400 Mille die Saison?
Das ist ja die Frage, ne? Geld oder Charakter oder wie? ja, es ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich würde an Lionel Messis Stelle sagen, ich hatte eine mega geile Zeit bei Barca, bevor ich jetzt irgendwie dahin komme, dann läuft es plötzlich international nicht, dann fliege ich mit Barca wieder im Achtelfinale raus oder so und dann denkt man sich auch, ja okay, so krass war es nicht, ich würde das Kapitel abbrechen, sage ich mal, oder nicht wieder neu aufkommen lassen und würde einfach sagen, ey, ich gehe nochmal irgendwo hin, wo ich meine Karriere ausklingen kann, so wie es Ronaldo ja auch gemacht hat, da ist ja, sind wir ehrlich, da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. viele große Spieler waren irgendwann in ihrer Karriere.
Ja, Amerika und so weiter.
Amerika, Zlatan, was weiß ich. Da ist überhaupt nichts verwerflich. Und ich fand das damals auch bei Ronaldo von vielen Leuten, sage ich mal, nicht gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, oh, jetzt wechselt der in so eine Kackliga. Genauso wenig fände ich das bei Messi schlimm. Ich finde, der hat alles gezeigt, genauso wie Cristiano Ronaldo. Die haben alles gezeigt, was sie können. Die müssen niemandem mehr irgendwas beweisen in Europa. Also von mir aus, geh irgendwo hin, von mir aus geh in die USA oder was weiß ich. Ja,
ich glaube, der Erik würde ihn gerne in Argentinien sehen.
Ja, ja. Zum Beispiel, ja, warum nicht? Geh zurück in die Heimat, mir egal. Kick irgendwo nochmal einfach, wo du deine Karriere ausklingen lassen kannst, verdien dir noch den einen oder anderen Taler dazu und dann ist auch gut, weil, wie gesagt, jetzt wieder was anfangen, was am Ende dann unter Umständen gar nicht so funktioniert, wie sich das alle Seiten vorstellen, das schadet nur allen Seiten. Also insofern, ich würde sagen, alte Liebe bleibt im Herzen, aber muss nicht auf dem Platz wieder vereint werden.
Ja. Und noch kurz, weil du Ronaldo angesprochen hast, Erik, also dieser Plan scheint wirklich so gewesen zu sein, dass durch diese saudische Übernahme von Newcastle, dass Ronaldo quasi einen Zwischenstopp in Saudi-Arabien macht, bisschen Werbung für die Liga, bisschen Werbung fürs Land, bisschen Werbung für allgemein alles dort. Und dann geht man quasi davon aus, dass Newcastle Champions League spielt und er dann zurück in die Premier League kommt. Könnte, wenn es im Nachhinein so wirklich sich herausstellt, vertraglich quasi ja, so festgehalten worden sein, dass er die Chance hat, in die Premier League zurückzukommen. Aber krass gepokert, habe ich auch Erik da schon gesagt, überhaupt zu erwarten, dass Newcastle in der ersten Saison direkt die Champions League erreicht nach der Übernahme, ist auf jeden Fall schon mal krass. Und dann zu sagen, ey, Junge, wir werden es schaffen, du bist nächste Saison Champions League. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass er vielleicht sogar noch ein Jahr gedacht hätte, in Saudi-Arabien zu spielen. Und dann in die Champions League zu kommen, quasi gib uns so 2 Jahre und wir schaffen es aber. Es sieht doch so aus, als ob es schneller geht als gedacht. Und wenn wir ab nächstes Jahr Newcastle mit Ronaldo sehen, finde ich es ein bisschen schade aus Manchester United-Sicht, weil ja, du bist groß geworden, die Legende dort, dein Abschied war scheiße und jetzt kommst du zurück auch noch mit einem Kontrahenten. Der wird wahrscheinlich ein direkter Kontrahent, wenn Newcastle weiter so spielt um die Top 4. Ja, also das wäre ein Schritt, den ich nicht persönlich verstehe. Du bist schon Mr. Champions League, dann ist dein Ego halt so groß, dass du wirklich die alleinige Spitze in der Champions League forever sein möchtest, dass das bloß keiner in der Zukunft überbietet oder irgendwas. Also das ist halt schon krass, wenn er wirklich so kommt, nur um ein paar Tore noch in der Champions League zu schießen. Genau. Also das nur mal ganz kurz noch zu Ronaldo. Ich denke, Erik, hast du noch da was hinzuzufügen oder?
Nö, eigentlich nicht. Aber Newcastle hat sich das schon, man muss schon sagen, ich dachte zumindest letzten Sommer jetzt durch die Übernahme, dass sie komplett auf dem Transfermarkt eskalieren. Aber es ging eigentlich noch für die Verhältnisse. Sie haben genau die Lücken gefunden, die sie stopfen wollten. Und mit Spielern wie den Bödmann, den Innenverteidiger zum Beispiel, oder Guimarães, die jetzt super funktionieren, hat man eigentlich schon eigentlich eine smarte Arbeit gemacht und dadurch stehen sie ja jetzt auch in den Top 4, wie du es gesagt hast, auf einem guten Weg.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Konkurrenten ein bisschen schlafen. Du hast
eben,
Tottenham,
Liverpool und Chelsea, die auch gerade einfach nur desaströs spielen. Klar, das muss ja auch alles eine Rolle spielen und so ist es ja in der Bundesliga mit Union und Freiburg ja auch. Allein weil Leverkusen eine scheiß Hinrunde hatte, weil Leipzig nicht performt, also das ist halt ja auch alles seine Gründe, warum die beiden Vereine da oben auch mitspielen. So ist es dann nicht. Aber ist es wirklich spannend zu sehen, dass man das innerhalb von einem Jahr schon hinbekommt und hingebogen hat. Und ich könnte mir es leider auch, es passt einfach zu gut, weil, wie gesagt, Saudis haben den Laden ja jetzt aufgekauft und er spielt ja jetzt da in der Liga und es würde ja, wie gesagt, aus PR-Gründen auch einfach passen. Ähnlich wie damals Zlatan den Umweg über die MLS oder Gareth Bale auch nochmal in die MLS und dann, das könnte eigentlich schon so gut wie passen, ja.